Wir sind in der Phase eines mentalen Dahindümpelns, das sagt zumindest Ulrike Baureitel. Andererseits bin ich auch aufgewühlt und meine Pellicula ist dermaßen transparente, die Nerven liegen blank, uff. Wie schafft es denn eine Journalistin, die seit vielen Jahren über die Probleme im Gesundheitswesen schreibt, stabil zu bleiben? Ich bin sehr gespannt auf Ihr Rezept. Guten Tag, Frau Baureitel, grüße Sie.
Guten Tag, Herr Rose. Schön, Sie zu hören.
Ja,
gute Frage. Sehr viele, also jahrzehntelang über Gesundheitsvorsorge, Pflege, all diese Dinge zu schreiben, nimmt einen manchmal mit, weil man den Eindruck hat, so richtig verändert sich nichts. Und Corona hat jetzt dazu geführt, ich schreibe seit anderthalb Jahren fast nur über Corona. Und das merke ich dann selber auch, dass mich das doch sehr beeinträchtigt, und ich bin froh, wenn zumindest, ich hoffe es zumindest im Sommer, so ein kleiner Lichtblick kommt und man auch mal wieder über andere Themen schreiben kann. Aber um Ihre Frage nochmal aufzunehmen, es verändert sich schon ein bisschen was. Ich habe zum Beispiel schon den Eindruck, dass das Thema Pflege seit einigen Jahren, das hat nicht nur mit Corona zu tun, seit einigen Jahren doch mehr auf dem Bildschirm ist der Bevölkerung und auch der Politik, als das, sagen wir mal, noch vor 10 Jahren war, wo sich Gesundheitsminister noch leisten konnten, das Thema vollkommen zu ignorieren. Das ist jetzt nicht mehr möglich, und ich glaube, es hat mit Corona zu tun, aber auch mit dem neu erstarkten Selbstbewusstsein der in diesem Bereich Beschäftigten.
Sie sind unfreiwillig reingeboren in einen Gesellschaftsvertrag. Ich bin mehr oder weniger freiwillig beigetreten vor 30 Jahren. Und dieser Gesellschaftsvertrag ist ja irgendwie so eine legitimierte Vorstellung, um staatliche Rechtsordnung moralisch und institutionell zu begründen. So irgendwie die Idee von diesem Gesellschaftsvertrag. Die öffentliche Gesundheits- und Daseinsvorsorge, ist die Teil dieses Gesellschaftsvertrages?
Würde ich auf jeden Fall so sagen. Ich würde sogar sagen, es ist ein Fundament dieses Gesellschaftsvertrages, also unser, nicht nur Hoffnung, sondern auch unser Anspruch darauf, dass wir, wenn wir krank werden, wenn wir pflegebedürftig werden, was ja relativ spät eingeführt worden ist, oder andere Wechselfälle des Lebens auf uns zukommen, dass dann ein Netz da ist, dass wir sagen können, es sind Menschen da, selbst wenn wir die jetzt nicht im unmittelbaren Umfeld haben, also in der Familie oder unter Freunden. Es ist ein Netz da, das uns auffängt und wo wir drauf vertrauen können. Also ich glaube, ich denke, den Begriff Vertrauen muss man da sehr stark machen, wo wir drauf vertrauen können, dass wir mit diesen Problemen dann nicht alleine sind. Und das ist natürlich bei uns vor allem das, was wir GKV nehmen, also diese gesetzliche Krankenversicherung, Pflegeversicherung, das Rentensystem, aber auch noch andere Dinge gehören zur Daseinsvorsorge, gehören ja auch die Versorgung mit Strom und mit Energie und so weiter dazu, mit Mobilität. Also das alles gehört dazu, und ich glaube schon, dass wir in den letzten Jahren einfach auch sehen, durch diese ganze Privatisierungsstrategie in diesen Bereichen, dass so nicht funktioniert, dass wir das wieder zurückorganisieren müssen, egal in welcher Form. Das heißt sozusagen, die Gemeinschaft diese Aufgaben übernimmt, das heißt natürlich dann auch von staatlicher Seite organisiert und es nicht privaten Kapitalgebern überlassen können, die Kontrolle über diese Bereiche zu haben.
Diese skandalösen Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen und der derzeitige Stand der Daseinsvorsorge, könnte man da sagen, dass dieser Gesellschaftsvertrag im Grunde einseitig aufgekündigt worden ist und der eine Vertragspartner dies nicht mehr erfüllt, oder ist es doch nicht ganz so radikal und ganz so böse, wie ich es jetzt formuliere?
Sie meinen jetzt von der Arbeitgeberseite?
Aber auch von staatlicher Seite. Also der Staat hat ja diese Daseinsvorsorge zu leisten. Und wenn wir uns die Privatisierung anschauen im Gesundheitswesen, boah.
Also es ist ja kompliziert. Also ich bin eine glühende Anhängerin unseres Systems, dass wir die Selbstverwaltung haben. Also das ist ja anders als in anderen Ländern. Und ich bin der Meinung, dass es eigentlich auch ein relativ gutes System ist, weil es ist immer problematisch, wenn der Staat den unmittelbaren Zugriff hat, weil der Staat dann irgendwie dirigiert, was ist notwendig, was ist nicht notwendig. So ist es bei der Selbstverwaltung, bei allen Problemen, die es da gibt. Also ich finde dieses System schon sehr verteidigenswert. Aber es ist natürlich so, dass der Staat als Ordnungsfaktor in diesem Bereich in den letzten 20 Jahren natürlich extrem sich zurückgezogen hat in dem ganzen allgemeinen Privatisierungsschub. Und es hat natürlich einfach damit zu tun, dass Kapitalgeber auf die Idee gekommen sind, dass dieser Bereich lukrativ sein könnte und da auch vorgestoßen ist für die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in diesem Bereich. Und ich beziehe mich jetzt vor allem auf die Pflege im Krankenhaus und im Altenpflegebereich. Ich kann es mal ein paar Beispiele sagen. Ich habe mir das heute Morgen nochmal angeguckt. Also in Thüringen sind von den 43 Akutkliniken, die es da gibt, drei im öffentlichen, also tarifgebunden im öffentlichen Tarifbereich. Das fand ich so eklatant, dass ich selber nicht geglaubt habe. Das heißt nicht unbedingt, dass alle Kliniken schlechter bezahlen. Das kommt drauf an, ob es dann auch kirchliche Kliniken sind oder so. Also die Haustarifverträge können unter Umständen besser sein, aber in der Regel sind es sie nicht. Wir wissen das alle. Es gibt im Moment mindestens 70.000 offene Stellen im Krankenhausbereich. Pro Pflegekraft müssen in den Kliniken durchschnittlich im Moment 10,3 Patienten beschäftigen. Das ist schlechter als in Polen, da ist es erheblich weniger, aber und viel, viel schlechter als in der Schweiz, da ist es gerade mal die Hälfte. Also das, oder Pflegekräfte sind 2,4 mal oft so oft krank geschrieben wie Beschäftigte in anderen Bereichen. Also ich glaube, das wirft so ein Schlaglicht darauf, wie es im Moment bei den Beschäftigten aussieht. Und es hat natürlich damit zu tun, dass wenn Krankenhäuser, Altenpflegeheime und so weiter als eine Quelle von Profit auserkoren werden, dass natürlich variablen Kapital, um es mal marxistisch zu sagen, ne, also dass an den Beschäftigten und da, wo man einsparen kann, eben eingespart wird. Bestimmte Sachen sind nicht einzusparen und das merkt man dann natürlich ganz krass. Und im Moment ist es so, es gab jetzt im April einen Aktionstag vor den Krankenhäusern, ich glaube sogar auch in Thüringen, aber auch in allen anderen Ländern. Und im Moment ist es so, dass man merkt, dass bei den Beschäftigten, ich bin neulich hier gerade in Berlin wieder in eine Demonstration reingekommen von Pflegekräften, dass man merkt einfach, da ist was am Brodeln, da passiert im Moment was. Ne? Aber man merkt irgendwie, so Corona hat auch bei den Leuten was bewirkt, die immer denken, entweder sie arbeiten für Gottes Lohn oder es ist eben Dienst am Patienten und sie trauen sich dann auch nicht zu streiken, da merkt man, dass sich etwas verändert.
Das heißt, nicht nur Tarifflucht durch Ausgründung, Unterlaufen von Personalgrenzen, auch die kommunalen Arbeitgeber, die ja eigentlich Vorbild sein sollten, die machen ihren Job auch nicht richtig. Die sollten ja eigentlich als kommunale Arbeitgeber Vorbild sein. Könnte das sein?
Ja, das sollte Vorbild sein, ist aber leider nicht so. Wir erleben das hier im Moment gerade in Tarif. Da kämpfen die Pflegekräfte im Krankenhaus für einen Entlastungstarifvertrag. Sie wollen, dass der Schlüssel einfach verändert wird, also mehr Beschäftigte, mehr Kräfte auf den Stationen, weil sie es einfach nicht mehr schaffen, weil es keinerlei Puffer mehr gibt. Und erzählen das dann auch in ganz krassen Fallbeispielen, weil es einfach keine Puffer mehr gibt, dass wenn Leute ausfallen, dass es so hart an der Kante genäht ist, dass dann einfach auf den Stationen das Chaos ausbricht. Aber eben nicht nur auf den Stationen, das ist auch im Bereich der Laborkräfte so, das ist im Bereich, also alles, was so angehängt ist oder vor allem der ausgegründeten Kräfte. Und hier ist es jetzt so, dass die zwei großen Konzerne, also die öffentlichen Konzerne, der Vivantes-Verbund und die Universitätskliniken aufgefordert werden, einen neuen Tarifvertrag zu verhandeln. Da gab es ja vor ein paar Jahren schon mal große Streiks dafür, da gab es dann einen Tarifvertrag, das wird aber immer wieder unterlaufen und sie versuchen jetzt eben das nochmal neu aufzunehmen. schnüren und da bessere Arbeitsbedingungen für sich zu reklamieren. Die Arbeitgeber sind natürlich erstmal wollen das nicht machen. Ja, man wird sehen, ja, Es wird was dabei rauskommen.
Also Sie sind keine Freundin von Reprivatisierung. Es kann schon, soll schon private Krankenhäuser geben, aber sie müssen reguliert sein. Das heißt, der Staat muss regulierend eingreifen, um diesem Druck, Geld zu verdienen, Einhalt zu gebieten.
Ja, man kann das in Krankenhäusern sehen. Und wie gesagt, es gibt ja auch durchaus private Krankenhäuser, die ordentlich bezahlen. So ist es ja nicht, ne? Aber die Mehrheit und vor allem, es ist vor allem ein großes Debakel im Altenpflegebereich. Das wissen wir ja. Da läuft ja im Moment auch eine Auseinandersetzung um einen Flächentarifvertrag, der nicht zustande gekommen ist, nachdem die Caritas leider dem möglichen Entwurf, den es bereits gab, nicht zugestimmt hat. Das ist wirklich ein sehr großer Rückfall oder es war wirklich ein Einbruch in dieser ganzen Situation. Und jetzt wird darüber verhandelt, wie man es doch noch hinkriegt, einen flächendeckenden Tarifvertrag hinzukriegen. Jens Spahn hat jetzt, also der Gesundheitsminister hat einen Entwurf vorgelegt, der hat Lücken, wo man voraussehen kann, dass es da wieder Fluchtmöglichkeiten gibt. Aber die Debatte gerade im Altenpflegebereich ist im Gange. Und wenn man sich vorstellt, in Sachsen zum Beispiel verdient eine qualifizierte Altenpflegekraft brutto etwas über 1700 Euro. Das geht einfach nicht. Das ist einfach ausgeschlossen. Ne? Und es gibt die Forderung, dass eine qualifizierte Altenpflegekraft zumindest 3000 Euro brutto verdient, um halbwegs über die Runden zu kommen.
Sie haben einen Satz geschrieben in Ihrem aktuellen Artikel im Freitag: Wenn Ungleiche gleich behandelt werden, werden Benachteiligte einmal mehr benachteiligt. Den musste ich zweimal oder dreimal lesen, um zu checken, was Sie meinen. Aber erklären Sie mir bitte trotzdem nochmal, also wir reden natürlich über das Impfen. Also wenn Ungleiche gleich behandelt werden, werden Benachteiligte einmal mehr benachteiligt. Was meinen Sie genau damit?
Das ist relativ einfach. Also wir kennen das im Prinzip aus der Debatte um Geschlechtergerechtigkeit. Die ganzen Förderpläne, also so in den 80er, 90er angefangen, ausgehandelten Frauenförderpläne hatten ja immer zur Voraussetzung, dass Männer und Frauen, weil sie einfach in der Beschäftigungssituation nicht gleich sind, also Frauen benachteiligt sind, dass sie positiv diskriminiert werden müssen. Ne? So nennt man das im Fachjargon. Und so ein bisschen ähnlich ist das jetzt auch beim Impfen. Es ist einfach, und es ist in der Public Health Forschung völlig klar, jeder jährliche Kongress von Armut und Gesundheit erzählt uns wieder, dass ärmere, also nicht gut gestellte Menschen, die unter schlechten Bedingungen leben, schlechten Lebensverhältnissen, wenig Geld haben, auch wenig soziales Kapital, also wenig Menschen, die sich um sie kümmern und so weiter, da kommt ja ganz viel zusammen, dass sie einfach ein größeres Risiko haben, krank zu werden als wohlhabendere Menschen. Das ist eine Plattitüde, aber offensichtlich ist es in der Politik noch immer nicht angekommen. Und das heißt, dass wenn man jetzt beim Impfen, da wurde ja bisher bei der Priorisierung immer gesagt, die Alten, die haben besonders großes Risiko, also Risikopatienten, also Menschen mit Vorerkrankungen, müssen priorisiert werden beim Impfen, einfach weil sie das größere Risiko haben, Corona zu bekommen oder sogar daran zu versterben. Das war immer die Voraussetzung. Darüber nachzudenken, dass es natürlich auch Menschen gibt, die einfach, weil sie gar keinen Zugang oder wenig Zugang zum Gesundheitssystem haben, weil sie persönliche Barrieren haben, zum Beispiel auch bei behinderten Menschen, ins Gesundheitssystem reinzukommen, weil sie sowieso schon kränker sind, weil ihr Gesundheitsstatus schlechter ist. Das ist eine sehr große Zahl von Menschen, die einfach schlechter dran ist und die im Prinzip priorisiert werden müsste gegenüber denjenigen, denen es einfach viel besser geht. Und das ist aber nicht gemacht worden oder jetzt erst in sozusagen jetzt im letzten Dreh der Impfung, dass man plötzlich gemerkt hat, oh Gott, die Brennpunkte, also es gibt bestimmte Leute, die überhaupt nicht zum Impfen kommen, die werden zwar eingeladen und so, aber sie kommen nicht. Das heißt, man muss andere Möglichkeiten schaffen, ihnen Impfangebote zu machen, damit, also einfach barrierefreiere Angebote. Und das wird jetzt gemacht mit diesen mobilen Impfeinsätzen in Köln und in anderen Städten. Also auch, wir haben das jetzt hier auch in Berlin. Also das gibt es jetzt, aber es hat wahnsinnig lang gedauert. Und das Problem in Deutschland ist einfach, dass es wahnsinnig wenig Studien gibt. Das hat sich jetzt auch gerade wieder ergeben auf einer Konferenz. Es gibt einfach unglaublich wenige Studien darüber. Es gibt eine einschlägige Studie von Nico Dragano in Düsseldorf, der mit seiner Gruppe untersucht hat, dass, oder rausbekommen hat in der Studie, dass Hartz-IV-Empfänger und ALG-1 und Hartz-IV-Empfänger also erheblich öfter an Corona erkranken und vor allem auch länger an Corona erkranken und öfter versterben. Das ist die einzig wirklich einschlägige Studie, die es bisher hier gibt. Und da gibt es einen großen Nachholbedarf.
Kommen wir abschließend nochmal zu diesem komischen Thema Privilegien für Geimpfte und Genesene. Da geht bei mir ja schon die Hutschnur hoch, obwohl ich gar keinen Hut aufhabe. Also, dass das Privilegien sind, da müsste man doch staatsrechtlich eigentlich, müsste doch jedes Kind begreifen, dass das nicht geht. Also schon mal die Grundrechte sind also im Ausnahmezustand nicht etwas vom Staat willkürlich zugebilligt ist, sondern es sind also Rechte, die zurückgegeben werden, weil die Bedingungen für die Einschränkung nicht mehr da sind. Eigentlich sehr leicht zu verstehen, aber es ist trotzdem eine Diskussion,
ja,
oder?
Ja, also ich kann das vielleicht ein bisschen erklären, wie das überhaupt gekommen ist. Also natürlich, Impfprivilegien gibt es nicht. Also das ist völliger Unsinn. Es gibt Grundrechte, die uns zustehen und der Staat muss ganz besondere Gründe haben, diese Grundrechte uns abzusprechen. Ein Grund kann die Infektionsgefahr sein, das war in diesem Fall so und das war meines Erachtens auch richtig, dass man dann sagt, okay, müssen bestimmte Maßnahmen ergriffen werden. Ich weiß, dass das nicht überall Konsens ist, aber es müssen bestimmte Maßnahmen ergriffen werden, um die Bevölkerung vor Infektionen zu schützen. Wie diese Maßnahmen sind und wie sie durchgeführt worden sind und so, darüber kann man wahrlich streiten. Und dass sie zum Teil auch viel zu spät gemacht worden sind und dass die Betriebe ausgenommen worden sind und so weiter, kann man wirklich viel darüber reden. Aber grundsätzlich ist das richtig. Nur Privilegien sind es natürlich nicht, wenn wir diese Grundrechte dann wieder zurückbekommen. Das ist ganz klar. Als diese Debatte angefangen hat, das war ja so, als das Impfen anfing Anfang Januar, kam diese Debatte erstmals auf und die Verfassungsrechtler haben damals schon darauf hingewiesen, dass die Rede von Impfprivilegien und so weiter, also vollkommen daneben sei, dass man da und Sonderrechte und wie das immer heißt, dass man davon nicht reden kann. Die wurden so ein bisschen verdrängt und zwar einfach so vor einem Hintergrund vor so einem ethischen Hintergrund, dass man natürlich damals verhindern wollte, dass diejenigen, also die ganz wenigen, die dann geimpft waren, plötzlich wieder in ihre Grundrechte eingesetzt würden, während der große Teil, der nicht geimpft ist, quasi weiter mit diesen Maßnahmen zurechtkommen musste. Und das Problem, was dahinter steht, ist natürlich der Impfstoffmangel. Und das hat natürlich auch wiederum die Bundesregierung und die Europäische Union und wer auch alles zu vertreten, aber man lenkte dann so ein bisschen davon ab, ne, und versuchte dann zumindest zu verhindern, dass es dann jetzt eine große Debatte darum gibt, dass vielleicht 2% der Bevölkerung plötzlich wieder shoppen gehen darf oder reisen darf, während die anderen das nicht dürfen. Das wollte man verhindern. Und dadurch kam diese ganze Debatte auf. Aber im Prinzip ist es so, man kann so nicht davon reden. Ich sehe jetzt eher so das Problem, dass dadurch jetzt, also Bayern hat jetzt angekündigt und Baden-Württemberg hat angekündigt, die Impfpriorisierung aufzuheben. Das finde ich ein ganz, ganz großes Problem, weil einfach bestimmte Risikogruppen noch gar nicht durchgeimpft worden sind. Und jetzt wird es Hauen und Stechen losgehen. Also ich habe mir das neulich von meinem Hausarzt erzählen lassen, dass der kann sich nicht mehr retten vor Anrufen. Und das sagen alle übereinstimmend.
Das heißt, wenn genug Impfstoff da wäre, dann hätten wir diese Diskussion eigentlich nicht.
Wir hätten die Diskussion nicht. Ich denke im Sommer meint jetzt so im Juni, Juli werden wir wahrscheinlich auch in die Situation kommen, dass doch relativ viel Impfstoff da sein wird, dass es nicht mehr so knapp ist. Dann wird es wahrscheinlich eher darum gehen, die Kapazitäten dann nochmal so auszuweiten, dass man diejenigen, die dann eben nicht geimpft sind, impfen kann. Ich sehe ein ganz anderes Problem. Die ersten, also es ist ja so, dass dieser Impfstoff nur eine bestimmte Zeit dauert. Das hängt einerseits, das hängt zum einen damit zusammen, dass es ja neue Mutationen gibt und dann der Impfstoff sowieso nicht mehr so wirksam ist, also wieder angepasst werden muss, aber auch die Reaktion im Körper nicht mehr so groß ist, dass man dann gegen die Infektion geschützt ist. Das heißt, nach einem halben Jahr geht es wieder von vorne los. Also man muss danach impfen, Auffrischungsimpfungen machen. Und dass dann genügend Impfstoff mit neuem Impfstoff, der dann gegen die neuen Mutationen wirksam ist, da ist, das sehe ich im Moment noch nicht.
Also das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, in einer endemischen Situation zu leben, dass das, das Virus uns lange noch begleiten wird.
Ja, das kann sein. Ich habe jetzt aber gerade gelesen, dass also in Frankreich und in den USA wird im Moment einer ganz neuen Form von Impfung gearbeitet, also die auf einer ganz anderen Basis, also die anders funktioniert, das will ich jetzt im Einzelnen nicht erklären, also die nicht über Antikörper funktioniert, sondern über T-Zellen. Und da könnte es sein, dass dieser Wirkstoff so ausgelegt ist, dass er über mehrere Jahre, also sagen wir mal so ein bisschen ähnlich, das kennen wir alle von einer Tetanusimpfung oder so, ne, dass man dann 10 Jahre oder 5 Jahre geschützt ist und dann irgendwann wieder eine Auffrischungsimpfung machen müssen. Das sieht relativ gut aus, also da sind jetzt Studien im Gange, also Hoffnung, die Hoffnung stirbt.
Und mit diesem hoffnungsvollen Gedanken, da bleiben wir jetzt und damit verabschiede ich mich. Wir wollen nicht nochmal weiter ins Drama gehen, denn Drama haben wir schon genug. Wir bleiben hoffnungsvoll, dass das klappt, dass wir stabil bleiben. Das wünsche ich Ihnen auch, liebe Frau Baureitel. Und Ihre Artikel sind nachzulesen im Freitag, auch im aktuellen Freitag. Geht es also tatsächlich um den Kampf, den wir alle führen miteinander in uns und natürlich auch, dass manche gleicher sind. Im aktuellen Freitag zu lesen, Ulrike Baureitel. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und danke fürs Gespräch.
Ich Ihnen auch. Bleiben Sie gesund und bis irgendwann wieder.
Danke. Tschüss.